Let's talk about tax, die Steuernews presented by FIDAS.
Heute geht es um aktuelle Meldefristen.
Herzlich willkommen zum FIDAS Podcast. Jo, als Unternehmer und Unternehmerinnen haben Sie ja einige Pflichten und Fristen einzuhalten. Deshalb wollen wir heute mal einen kompakten Überblick über die wichtigsten steuerlichen Meldefristen im Februar 26 geben. Geht los mit der Registrierkasse über den Jahreslohnzettel hin bis zu den Meldepflichten nach § 109a und b ESTG. Ja, ich habe mir dazu FIDAS-Berater Jörg Atzlinger ans Mikro geholt und sage Hallo Jörg und lass uns doch gleich mal mit dem Thema Registrierkasse starten.
Hallo Angela, sehr gerne. Und zwar müssen Unternehmer den Jahresbeleg, das ist also grundsätzlich der Monatsbeleg Dezember, sofern in diesem Monat Umsätze getätigt wurden, für 2025 spätestens am 31.12.25 erstellen, ausdrucken oder elektronisch sichern und aufbewahren. So, heute ist der letzte Tag, nämlich diese verpflichtende Überprüfung über die BMF-Beleg-Check-App durchzuführen. Der Beleg wird dabei an das Finanzamt übermittelt, um die ordnungsgemäße Funktion des Manipulationsschutzes sicherzustellen. Zur Info, wenn das Kassensystem via Webservice mit dem Finanzonline Registrierkassen-Webservice verbunden ist und automatisch die Prüfung meldet, entfällt der in der Regel das manuelle Ausdrucken und App-Scannen.
Okay, dann heißt es schnell handeln, wer da noch nicht tätig geworden ist. Wer ist denn verpflichtet?
Eine Registrierkasse ist zu verwenden, wenn beide Umsatzgrenzen überschritten werden, nämlich Jahresumsatz je Betrieb über Euro 15.000 und Barumsatz pro Jahr über Euro 7.500. Zu beachten, es handelt sich dabei um Nettowerte. Werden die Grenzen überschritten, ist spätestens ab dem vierten Monat nach dem Ende des UVA-Zeitraums ein elektronisches Aufzeichnungssystem einzusetzen. Sinken die Umsätze im Folgejahr nachhaltig unter die Grenzen, entfällt die Pflicht ab dem darauffolgenden Kalenderjahr.
Okay, und gibt es denn Sanktionen, wenn ich zu spät melde?
Ja, selbstverständlich. Und zwar bei Missachtung der Registrierkassenpflicht kann eine Strafe bis zu Euro 5.000 nach sich ziehen. Fehlende oder mangelhafte Aufzeichnungen können überdies eine Umsatzschätzung durch die Finanzbehörde auslösen.
Sehr gut. Und ich weiß ja, die FIDAS bietet da einen eigenen Service an.
Ja, wir übernehmen gerne diese Belegprüfung und Übermittlung. Dazu brauchen wir natürlich zeitgerecht eine Kopie des Jahresbelegs, entweder in Papier oder PDF.
Prima. Und nächstes Thema dann, was gibt es denn für Arbeitgeber zu beachten? Also gerade wenn man so an Lohnzettel denkt, ich denke mal, da haben die einiges zu tun.
Genau, so ist es. Nämlich nach Ablauf des Kalenderjahrs muss die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die Lohnzettel für die beschäftigten Arbeitnehmerinnen dem Finanzamt übermitteln. Und zwar grundsätzlich bis Ende Februar des Folgejahres auf elektronischem Wege. Diese elektronische Übermittlung erfolgt nicht über Finanzonline, sondern über das sogenannte ELDA. Es gibt auch Fälle, wo die elektronische Übermittlung mangels technischer Voraussetzungen nicht zumutbar ist. Also, wo man noch einen Papierlohnzettel übermittelt. Allerdings ist heute diese Frist vorbei, weil der Papierlohnzettel ist spätestens Ende Jänner des Folgejahres an das Finanzamt zu übermitteln. Erfolgen nach Übermittlung eines Lohnzettels Ergänzungen des Lohnkontos, dann muss ich binnen 14 Tagen, also 2 Wochen, ab Erfolg der Ergänzung an das Finanzamt einen berichtigten Lohnzettel übermitteln.
Ich habe einen kleinen Einschub, gut zu wissen, nämlich das im Dezember 2025 präsentierte Maßnahmenpaket der Regierung mit sage und schreibe 113 Einzelmaßnahmen, beinhaltet unter anderem eine Vereinfachung der Lohnverrechnung, wonach Expertengruppen Mitte 2026 wohl Vorschläge unterbreiten sollen.
Genau so ist es. Das ist die Devise. Und jetzt kommt, Entschuldigung, vollkommen konträr. Gibt es ab dem Kalenderjahr 2026 erweiterte Anforderungen an den Jahreslohnzettel? Nämlich das Bundesministerium für Finanzen hat hier umfangreiche Änderungen angekündigt, die ab dem Kalenderjahr 2026 in Kraft treten. Und diese betreffen die elektronische Übermittlung der Lohnzettel und erfordern eine deutlich differenziertere Erfassung lohnsteuerrelevanter Informationen durch Unternehmen. Nämlich auf einmal braucht man eine detaillierte Aufschlüsselung der Bruttobezüge, insbesondere Sachbezüge für Kraftfahrzeuge, Sachbezüge für Wohnraum und sonstige Sachbezüge. Und diese Differenzierung soll dem Finanzamt eine präzisere Einordnung lohnsteuerpflichtiger Leistungen ermöglichen. Des Weiteren habe ich erweiterte Angaben zu steuerfreien Bezügen durchzuführen, nämlich die SEG-Zulagen separat anführen, Nachtschwerarbeitszulagen separat anführen. Und dieser getrennte Ausweis der Beträge erhöht den Erfassungsaufwand in der Lohnverrechnung beträchtlich und erfordert eine präzise Zuordnung der zugrunde liegenden Zahlungen. Auch gibt es neue Anforderungen bei übrigen Abzügen. Da gibt es eine Kolonne, ist geplant, übrige Abzüge, wo die steuerfreien Leistungen nunmehr betragsmäßig einzeln erfasst werden. Also Beiträge zur Zukunftssicherung, Mitarbeiterkapitalbeteiligung, Beteiligungen über Mitarbeiterstiftungen, Zuschüsse zu Carsharing, Essensgutscheine, Mitarbeiterrabatte. Dies erfordert also eine entsprechende Systemanpassung, um diese Leistungen transparent und korrekt abzubilden.
Okay, das heißt ja, da ist wieder einiges zu tun im Lohnbüro. Lassen wir uns noch mal einen Blick auf das dritte Thema werfen, nämlich die Mitteilungen gemäß § 109a ESTG. Ich bin schon ganz gespannt, was denn der 109 so in sich hat.
Genau, und zwar, wenn natürliche Personen oder Personenvereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit bestimmte Leistungen außerhalb eines Dienstverhältnisses an Unternehmer bzw. Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts erbringen, dann muss der leistungsempfangende Unternehmer bestimmte Daten in einer Mitteilung, die heißt eben gemäß § 109a StG, kann man sich so vorstellen, dass das ähnlich einem Lohnzettel ist, an das Finanzamt übermitteln und den so hin gemeldeten Honorarempfänger eine Kopie zusenden.
Okay, und welche Leistungen sind dann da meldepflichtig?
Ja, Daten im Zusammenhang mit folgenden außerhalb eines Dienstverhältnisses erbrachten Leistungen, nämlich an Aufsichtsräte und Verwaltungsräte, Stiftungsvorstände und Aufsichtsorgane, selbstständige Vortragende, Lehrende und Unterrichtende, Bausparkassen und Versicherungsvertreter, Kolporteure und Zeitungszusteller, Privatgeschäftsvermittler, Funktionäre von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und sogenannte freie Dienstnehmer. Und diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Entgelte aus einer ehemaligen Tätigkeit resultieren. Und später kommen wir noch zu den Entgeltgrenzen, wenn diese überschritten werden.
Okay, das verstehe ich. Was genau muss da gemeldet werden?
Da wird also gemeldet Name, Firma, Wohnanschrift bzw. Sitz der Geschäftsleitung, Sozialversicherungsnummer bei natürlichen Personen, bei Nichtvorhandensein das Geburtsdatum, Kalenderjahr, in dem das Entgelt geleistet wurde, Entgelt und die darauf entfallende ausgewiesene Umsatzsteuer.
Okay, und was muss dann nicht gemeldet werden?
So, jetzt kommen wir zu diesen Bagatellgrenzen, die ich vorher erwähnt habe. Wenn nämlich das bezahlte Entgelt unterhalb dieser Grenzen liegt, nämlich nicht mehr als 450 Euro für jede einzelne Leistung und im Kalenderjahr insgesamt nicht mehr als 900 Euro geleistet. Des Weiteren hat so eine Meldung zu unterbleiben, wenn die betroffene Person mit den in der Mitteilung grundsätzlich zu erfassenden Einkünften nach den Vorschriften des österreichischen Einkommensteuergesetzes im Inland nicht steuerpflichtig ist.
Gut, also jetzt hatten wir den 109a, es gibt ja noch den 109b. Und was besagt der denn?
Im 109b, da geht es also um Zahlungen ins Ausland für bestimmte Leistungen mit Inlandsbezug, die zu melden sind. Welche Leistungen sind das? Das sind selbstständige Tätigkeiten, wenn die Tätigkeit im Inland ausgeübt wird. Das sind Vermittlungsleistungen, die von unbeschränkt Steuerpflichtigen erbracht werden oder die sich auf das Inland beziehen. Kaufmännische oder technische Beratung im Inland. Und mitteilungspflichtig sind alle diese soeben genannten Leistungen, unabhängig davon, ob sie auch zu einem tatsächlichen Umsatz geführt haben.
Und was muss dann hier genau gemeldet werden?
Hier haben wir zu melden auch wieder Name, Firma, Wohn, Firmenanschrift des Leistungserbringers samt internationaler Länderkennung. Dann internationale Länderkennung des Landes oder der Länder, in welche die Zahlungen erfolgt sind, die Höhe der Zahlungen zugunsten des Leistungserbringers und zum Schluss das Kalenderjahr, in dem die Zahlungen geleistet werden.
Sehr gut. Und auch hier dann nochmal die Frage, wann muss jetzt nicht gemeldet werden? Welche Grenzen gibt es da?
Genau. Du sprichst es richtig an. Hier gibt es auch Bagatellgrenzen, die sind wesentlich höher, nämlich wenn die Zahlungen pro Leistungserbringer im Ausland in einem Kalenderjahr 100.000 Euro nicht übersteigen oder wenn bereits ein sogenannter Steuerabzug nach § 99 StG, dort ist es geregelt, zu erfolgen hat und auch tatsächlich vorgenommen wurde.
Die Grenze ist wirklich ordentlich. Sehr schön. Wie und bis wann müssen denn diese Mitteilungen nach 109a und b erfolgen?
Ja, diese Mitteilungen auch wieder grundsätzlich im Wege der automatisationsunterstützten Datenübertragung, also über ELDA. Oder wenn es Großübermittler gibt, auch die Möglichkeit über Statistik Austria bis Ende Februar des jeweils folgenden Kalenderjahres an das Finanzamt, das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständig ist. Fürs Jahr 2025 wäre es ja auch grundsätzlich der 28.02., aber der ist heuer ein Samstag. Deswegen auf den darauffolgenden Montag, 2.3.26, ist der letzte Tag für diese Meldungen.
Prima. Und wenn dann eine Mitteilungspflicht nach beiden Vorschriften besteht?
Dann brauche ich nur die Mitteilung gemäß 109b, die wir jetzt behandelt haben, durchführen.
Okay, dann letzte Frage und dann entlasse ich dich auch wieder in deinen wunderbaren Arbeitstag. Welche Folgen hat denn eine Unterlassung dieser Mitteilungen?
Ja, auch hier gibt es Geldstrafen, wenn die Pflicht zur Übermittlung vorsätzlich verletzt worden ist, also Vorsatz muss sein, mit einer Geldstrafe von bis zu 10% des meldepflichtigen Betrages, also Finanzordnungswidrigkeit. Die Höchststrafen betragen 5.000 Euro für Verstöße gegen 109a und 20.000 Euro für Verstöße gegen 109b. Also Fristen einhalten im Februar.
Genau. Und in dem Sinne sage ich danke, Jörg, für die guten Ausführungen wieder und seien Sie fleißig und kommen Sie Ihren Meldepflichten nach. Und natürlich unterstützen Sie die Beraterinnen und Berater von der FIDAS gerne bei Ihren Pflichten und Aufgaben. In dem Sinne danke und bis zum nächsten Mal.
Let's talk about tax. Die Steuernews presented by FIDAS.